Das heißt, man könnte sagen, früher war der Mount Everest im Waldviertel.
Das ist eine Vermutung. Das kann man natürlich nie genau sagen, aber es ist natürlich eine schwindelerregende Vorstellung, ja, dass in Gmünd oder in Karlstift einmal ein 8000er gestartet ist.
Ehrlich, das heißt, wenn man da wandern geht, dann hat man quasi schon den Mount Everest bestiegen.
Ja, kann man so.
Sozusagen, man könnte sagen, man ist auf einem ehemaligen 8000er.
Ein Waldviertler, drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.
Grüß euch, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Waldviertler.
Drei Leute. Und wir sitzen wieder einem absoluten Waldviertler-Original gegenüber. Ein richtiger Eingeborener, wie er sich selbst bezeichnet. Er ist Naturschützer, Buchautor und Fotograf Matthias Schickhofer. Grüß dich, Matthias.
Freut mich sehr. Grüß euch.
Grüß dich, Matthias. Matthias, wir reden heute über ein sehr spannendes Thema im Waldviertel, was natürlich immer wieder gern gehört und gesehen wird, nämlich das Wandern. Und da konzentrieren wir uns vor allem auf die Region des Wolkenspiegels. Was ist denn der Wolkenspiegel?
Der Wolkenspiegel ist eine wunderschöne Geschichte. Und der Hintergrund für diese Geschichte ist, dass das Waldviertel vor sehr, sehr langer Zeit ein Hochgebirge war. Möglicherweise 5.000, 6.000, 7.000 Meter hoch.
Boah.
Und das war Teil eines Gebirges, das es jetzt noch gibt, das sich aber durch die Kontinentaldrift hat sich das stark verändert. Das reicht von Zentralasien bis nach Nordamerika. Das sogenannte variszische Gebirge. Und vor eben 350 Millionen Jahren gab es einen großen Kontinent, der hieß Pangaea. Und da ist die afrikanische Platte mit der eurasischen Platte kollidiert. Und da, wo die zusammengestessen sind, ist ein Gebirge entstanden.
Und das ist da bei uns im Waldviertel?
Das war hier im Waldviertel. Und was wir hier haben, also dieses Granithochland, das ist sozusagen der Rumpf, der Keller dieses Gebirges. Das Gebirge wurde abgetragen im Laufe der Zeit. Und was wir jetzt noch über haben, ist sozusagen der Keller von einem Hochgebirge. Besteht aus magmatischem Gestein, also aus Gneis und Granit. Das kommt aus dem Tiefen des Erdinneren und ist halt sehr stabil, und dadurch haben wir diese Granitlandschaft hier noch.
Das heißt, man könnte sagen, früher war der Mount Everest im Waldviertel.
Das ist eine Vermutung. Das kann man natürlich nie genau sagen, aber es ist natürlich eine schwindelerregende Vorstellung, ja, dass in Gmünd oder in Karlstift einmal ein 8000er gestartet ist.
Ehrlich, das heißt, wenn man da wandern geht, dann hat man quasi schon den Mount Everest bestiegen.
Ja, kann man so.
Sozusagen, man könnte sagen, man ist auf einem ehemaligen 8000er.
Ich habe alle ehemaligen 8000er bestiegen.
Ja. Genau, heute sagt man 1000er, eigentlich sind es ehemalige 8000er.
Ja, und jetzt hat sich das natürlich über die letzten Millionen Jahre entwickelt, wie du sagst, und das hat ja dann auch irgendwie die Landschaft im Waldviertel so einzigartig gemacht, oder?
Man kann sich das so vorstellen, dieses Hochgebirge wurde abgetragen, vor allem durch Wasser, durch Wind, durch Frostsprengung etc. Und da ist jetzt nichts mehr davon über. Und das, was wir jetzt haben, ist sozusagen das, was unter dem Gebirge war, der Keller. Also diese magmatischen Gesteine, die sind sehr widerstandsfähig, sind natürlich von Erde und so weiter bedeckt. Und da, wo dieses Granitgestein irgendwie zutage tritt, ja, auf den Hügelkuppen oder in den Flusstälern, ja, da setzt dann Verwitterung ein, und das nennt sich die sogenannte Wolsack-Verwitterung. Ja. In dem Gestein sind Klüfte und Spalten, und das zerfällt in so quaderähnliche Strukturen, ja, durch Frost und durch die Spannungen im Erdinnern. Und an den Ecken und Kanten von diesen Spalten und Klüften setzt dann Verwitterung ein, und zwar durch chemische und physikalische Prozesse. Also durch Säuren im Regenwasser oder auch durch Frostsprengung. Und die runden diese Kanten und Ecken ab. Und dadurch entstehen diese runden Formen. Das sind keine Findlinge, wie manche glauben, dass das einmal ein Gletschergebiet war. Da war, also wie damals der Wolkenspiegel hier vielleicht noch stand, hat es wahrscheinlich schon Gletscher gegeben. Aber in der letzten Eiszeit war das Waldviertel eine Kältesteppe. Da gab es keine Gletscher. Also das war sozusagen eisfrei. Aber die Frostsprengung hat natürlich das Gestein auch verändert.
Und das Ganze macht es jetzt natürlich zu einer wunderschönen und sehr einzigartigen Location, auch fürs Wandern. Wie kann man da durchs Waldviertel gehen und sich das auch ein bisschen bewusst machen, dass da so eine einzigartige Landschaft ist?
Ja, ich denke, das Waldviertel ist nicht nur, weil es früher mal ein Hochgebirge war vor langer Zeit, spannend, sondern auch, weil es einerseits eine total vielfältige und wunderschöne Kulturlandschaft ist, die man in ganz Mitteleuropa kein zweites Mal findet, nämlich durch diese vielen Streifen und Terrassen, die hier im Laufe der Jahrhunderte von den Bauern angelegt worden sind, ist also eine modulierte Landschaft entstanden, die fast ein bisschen was Toskanerhaftes hat. Mhm. Ja, mit diesen Streifen, mit diesen geschwungenen Linien, die da entstehen durch diese Terrassen- und Streifenlandschaft, mit den Bicheln, mit den Felsgruppen drinnen, mit den Heckenreihen. Das ist Habitat für irrsinnig viele Arten. Also das ist eine Kulturlandschaft at its best. und ist eigentlich schützenswert auch. Ja. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass es auch für die Grundbesitzer vielleicht auch mehr Förderungen und Unterstützung gibt, wenn sie das erhalten und wenn man das nicht alles einebnet, sodass man mit dem Traktor schneller durchkommt. Ja. Und das andere sind, in dieser Kulturlandschaft eingebettet gibt es wirklich wunderschöne Reste von echter Wildnis, von echter wilder Natur, mhm. eben zum Beispiel kleine Urwaldreste oder intakte Moore, die echt noch so ausschauen wie vor ein paar tausend Jahren.
Cool.
Und das haben wir auch noch nicht gehabt. Also Waldviertel quasi die Toskana Österreichs.
Ja.
Ich bin ein Toskana-Fan und der Weine-Waldviertel ist noch nicht ganz so auf dem Toskana-Niveau, ja, aber der Rest kommt schon ganz gut hin.
Sehr gut.
Und das Ganze kann man jetzt bewandern und wie funktioniert das? Haben wir da schon Wanderwege, die auch auf das aufmerksam machen, auf diese Geschichte und diese einzigartige Natur?
Also ich bin ja da aufgewachsen und kenne halt jeden wilden Platz im Waldviertel. Ich habe auch ein Buch gemacht, Wildes Waldviertel, kann man im Internet finden, Brandstätter mhm. Verlag, Matthias Schickhofer, Wildes Waldviertel. Und ich habe all diese wilden Plätze fotografiert und erkundet und habe auch Projekte umgesetzt, um die auch zugänglich zu machen, sodass die Menschen, die gerne Natur sehen wollen und wilde Natur auch erleben wollen, dass sie das auch finden können. Ja. Angefangen hat es mit dem Bärentrail. Das war ein Projekt gemeinsam mit dem Bärenwald Avesbach, mit der Gemeinde Avesbach, Rabottenstein, später auch Groß-Gehrungs und Alt-Milon. Da haben wir einen Weg gemacht, wo man ganze Wochen von Ort zu Ort gehen kann und von Naturschauplatz zu Naturschauplatz. Und das wird auch gern angenommen. Die Buchungslage dort ist jetzt eine wesentlich bessere als in früheren Zeiten. Der hat auch so ein Logo und eine Website. Man kann sich auf der Website berntrail.at kann man sich auch anschauen, wie es dort ausschaut. Und da hat dann der damalige Tourismusdirektor, der Andi Schwarzinger, gesagt, sowas hätten wir gern für das ganze Waldviertel. Und da haben wir dann das Projekt Naturerlebnis Waldviertel gestartet und ich habe halt meine Gebietskenntnis, wo es überall schön und wild ist, habe ich halt zur Verfügung gestellt, habe das fotografiert, habe mal geschaut, wo führt da Wanderwege hin, weil man will ja nicht die Leute in die Wildnis hineintreiben, weil diese Plätze sollten ihre Ruhe haben. Ja? Mhm. Aber da, wo es Wanderwege gibt, gibt es kein Problem. Da kann man hingehen und da haben wir dann uns überlegt, wo könnte man so besonders schöne Gebiete auch ausloben, ja? Und ein Informationssystem einrichten im Internet und auf einer Karte, wo man diese Plätze auch findet, sodass die Menschen da hinfinden und dass im ganzen Waldviertel diese Naturschauplätze bekannter werden und auch besser nachgefragt werden. Das Projekt nannte sich Naturerlebnis Waldviertel und da stehen jetzt an verschiedenen schönen Plätzen auch so Holztafeln mit Informationen, warum ist das da, was ist der Hintergrund, sodass die Leute ein bisschen gescheiter aus dem Wald wieder rauskommen, wenn sie das gelesen haben.
Cool.
Und auch mit Infos, wo gibt es noch andere schöne Naturschauplätze, weil im Tourismus will man ja, dass die Leute nicht nur einen Tagesausflug machen, sondern auch die Möglichkeit, dass sie ein paar Tage da bleiben und dann gern Urlaub machen und übernachten, weil dann unterstützt man die lokale Bevölkerung natürlich auch mehr, weil dann mehr Geld da bleibt.
Jetzt bist du ja auch Fotograf und hast natürlich auch das besondere Auge. Was ist denn so jetzt das Allerschönste für die? Gibt es irgendeinen Platz, wo du sagst, boah, das war wirklich magisch oder ein paar Plätze wahrscheinlich, aber hast du mal so richtige Insider-Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, da gibt es viele Plätze. Die ganz privaten verrate ich nicht.
Komm an zu mir.
Aber die stehen in deinem Buch drin.
Da gibt es eher im Buch sind Fotos davon, ja. Aber bei den heiklen Plätzen habe ich nicht dazu geschrieben, wo das ist. Mhm. Ja. Aber ich kann ein paar verraten.
Ja,
also ein Platz, wo ich sehr, sehr gerne und sehr oft hingehe, ist die Ruine Schauenstein. Mhm. Ja, das ist eine alte Ruine mit einem riesigen Bergfried, so eine Art mittelalterlicher Wolkenkratzer, Wolkenspiegel, ja. Passt dazu. Also am Wolkenkratzer von Schauenstein kann man sich den Wolkenspiegel vorstellen. Und wenn man da hinunterblickt in das Tal, sieht man auf eine der wildesten und schönsten Naturlandschaften des Waldviertels, das mittlere Kamptal. Da gibt es Urwaldreste in diesem Tal. Es führt unten auch ein wunderschöner Wanderweg, den Kamp entlang. Und wenn man Abgeschiedenheit und intensives Naturerlebnis haben will, bitte fahrt nach Wegscheid oder Schauenstein und macht diesen Kamptal-Seenwanderweg zwischen Wegscheid und Rosenburg. Eine grandiose Landschaft, man trifft kaum Leute und das ist wirklich sehr wild. Ja. Andere Plätze, die ich sehr liebe, ist der Kamp weiter oben. Mhm. Ja, und natürlich diese kleinen Schluchten, die es da gibt. Der Höllfall zum Beispiel, das grandiose Lombachfall. Aber auch die sogenannte Schlucht am großen Kamp, wo der Bärentrail durchgeht. Da schaut es aus wie in Schweden. Ja, also da schaut es wirklich aus wie in Schweden. Diese Granitfelsen, diese Moosigen, die alten Bäume, unterirdischer Wasserfall und der Felsbrocken in dieser Schlucht drinnen. Das ist wirklich grandios. Ja, und dann natürlich die Moore. Ja, das sind auch Plätze, wo es ausschaut wie in Schweden. Da gibt es ein paar Orte, die sind so weltvergessen und fremdartig. Also da kann man sich ziemlich wegtörnen und glaubt, man ist ganz weit weg. Und dann geht man eine halbe Stunde, das ist wieder ein Kohlstift.
Du wirst eigentlich bezahlt dafür, dass du Urlaub machst, rausgehst, schöne Plätze fotografierst und das dann ein bisschen zusammenschreibst. Das ist eigentlich ein Traumberuf, oder?
Naja, das wäre schön, wenn es so einfach funktionieren würde. Aber ich habe Projekte gemacht, wo ich Wege erkundet habe, Konzepte gemacht habe, fotografiert habe, Texte geschrieben habe. Das war der Bärentrail, das war Naturerlebnis Waldviertel. Das ist ein Projekt in Osttirol, Isel Trail. Der geht von Lienz bis in den Nationalpark Hohe Tauern rauf und hat damals während der Covid-Zeit den Tourismus gerettet, weil wandern konnte man ja gehen. Und die Leute haben irgendwie, das war auch im Waldviertel ein ziemlicher Bringer, also eine der wenigen Regionen, wo sozusagen irgendwie sozusagen die Urlaube noch funktioniert haben, weil die Leute hatten damals Angst, ins Ausland zu fahren, weil sie nicht wussten, ob sie wieder zurückkommen, wenn wieder ein Lockdown kommt. Ja. Also das hat die Leute sozusagen zu den schönen Gebieten vor der Haustür geführt und Bärentrail, Iseltrail, Waldviertel, Naturerlebnis, das hat da sicherlich auch sozusagen massiven Zulauf bekommen. Und jetzt machen wir gerade ein Projekt in Rumänien, wo wir versuchen, Urwälder in Rumänien durch Tourismus zu schützen. Also wenn mehr Leute hinfahren und die Einheimischen dort erkennen, der Urwald bringt ihnen mehr Einkommen, wenn er noch steht, durch Tourismus langfristig, ja, dann kämpfen sie vielleicht auch mehr für die Erhaltung dieser wunderbaren Urwälder. Und da habe ich jetzt gerade ein Projekt gemacht mit einer Universität in Deutschland und mit einer großen Stiftung aus Deutschland, wo wir eben versuchen, Urwaldtourismus, das ist zwar nicht weit weg, aber auf die Idee, dass man in Rumänien Urwälder anschauen kann, ist noch niemand gekommen. Ja. In Österreich zum Beispiel, wenn man den Rotwald sehen will, den einzigen großen Urwaldrest noch in Österreich, muss man sich derzeit bis zum Jahr 2028 auf eine Warteliste setzen lassen, weil vorher sind keine Exkursionsplätze frei.
Boah.
Ja, also, und da gibt's viele Leute, die wollen das sehen, ja. Aber in Rumänien und auch teilweise im Waldviertel kann man sich Urwälder vom Wanderweg anschauen, ohne Warteliste und das ganze Jahr hindurch.
Das ist natürlich ein spannendes Konzept, Umweltschutz durch Tourismus. Also eigentlich sehr, sehr genial. Und der Naturschutz ist dir natürlich auch ein besonderes Anliegen. Was würdest du denn sagen, ist denn ganz wichtig, damit der Wald und die Natur im Waldviertel so schön bleibt?
Ich denke, das sind zwei Dinge. Das eine ist, man sollte tatsächlich alles, wo man sehr naturnahe Wälder noch hat, auch schauen, dass man gemeinsam mit den Waldbesitzenden Lösungen findet, die auch unberührt zu erhalten, also zu schützen. Ja, da sind etliche Flächen, haben diesen ausreichenden Schutz noch nicht. Und da ist meine Hoffnung, dass man halt Budgets findet, dass man mit den Waldbesitzenden auch in einen Dialog kommt und sagt, okay, die Flächen sind wertvoll und die lassen wir stehen, wegen der Artenvielfalt, die dort besteht und wegen der Wasserspeicherung und wegen der Landschaftskühlung, die diese Wälder machen durch die Verdunstung, die tragen zur Wolkenbildung bei etc. Und wenn es um die Wirtschaftswälder geht, da haben wir leider das Problem, dass viele von diesen Fichtenbeständen jetzt zusammenbrechen, weil es einfach zu heiß und zu trocken wird und dann kommt der Borkenkäfer oder irgendwelche Stürme und so. Da gibt es schon große Flächen, wo derzeit kaum mehr ein Wald ist. Ja. Und da wäre es wichtig, dass die Forstwirtschaft, die Waldbesitzenden auch schauen, dass diese Fichtenwälder umwandeln in Mischwälder, möglichst rasch. Da muss man jetzt schnell sein, weil wenn der Borkenkäfer kommt und die Fichten alle absterben und dann kommt der Bezirksförster und sagt, du musst das alles wegräumen, weil da könnte ja noch ein Käfer wo drinnen sein, dann haben wir große Kahlflächen und wenn es heiß und trocken wird, sind die Kahlflächen natürlich eine Katastrophe, ja, weil die heizen sich auf, da kommt auch kein Wald mehr so leicht nach. Ja. Also da wäre es wichtig, dass man sozusagen naturnahe bewirtschaftet. Da gibt es ein paar Vorzeigebetriebe in Österreich, im Waldviertel, Stift Altenburg zum Beispiel, die naturnahe Waldbewirtschaftung schon seit Jahrzehnten machen, oder Stift Zwettl, Gerald Bleich, ein guter Freund von mir, der hat schon vor 30 Jahren angefangen zu schauen, dass er aus diesen Fichtenmonokulturen wieder Mischwälder macht. Mhm. Und da ist jetzt der Laubwald, der Mischwald ist jetzt schon da. Der ist noch nicht sehr alt, aber er ist da. Und wenn die Fichte ausfällt, dann gibt es kein Problem mehr.
Jetzt wird man dem Ganzen natürlich schon viel mehr Bewusstsein auch geschenkt. Man merkt schon, das ist ja auch in den Köpfen der normalen Menschen schon viel mehr angekommen. Aber wenn man ins Waldviertel reinfährt, sieht man eigentlich nur Wald. Da denkt man sich nicht, dass man im Wald was nicht stimmt. Wie hat sich der Wald auch im Waldviertel verändert jetzt über die letzten Jahre? Und wie du sagst, man muss schnell sein. Haben das, glaubst du, schon alle genug am Schirm, dass das Waldviertel auch in 50, 100 Jahren noch so ausschaut wie jetzt?
Naja, man sieht schon, dass sozusagen diese reine Orientierung jetzt auf die schnell wachsenden Nadelbaumarten, also Fichte und Kiefer, dass sich das jetzt relativiert. Man sieht bei sehr vielen Waldbetrieben, dass man versucht, die Tanne, die Buche, die Eiche, Ahorn und diese Bäume zu fördern. Also auf den Schlagflächen sieht man, dass diese Vielfalt jetzt nachwächst. Mhm. Das ist sicher eine sehr positive Entwicklung. Machen nicht alle. Manche haben auch Kahlflächen und tun wieder Fichten in Reihe und Glied anpflanzen und sagen, ich werde schon sehen, das ist eh alles ein Blödsinn mit dem Klimawandel und in 50 Jahren habe ich die Fichten und ihr habt nichts mehr. Mhm. Ja. Also das ist natürlich Realitätsverleugnung und das ist nicht sonderlich sinnvoll. Ja. Aber es wird Waldviertel noch als Waldland wahrscheinlich geben in 50 Jahren, aber die wird anders ausschauen. Mhm. Ja, das wird ein Laubwald sein, höchstwahrscheinlich. Da wird es auch viele Flächen geben mit Birken, mit Pionierwald. Überall da, wo die Fichte zusammenbricht, kommt jetzt einmal dieser Pionierwald. Das ist gut, ja, weil die Birken beschatten den Boden, halten das Wasser im Boden, verhindern,
aber sind natürlich nicht
dass es austrocknet.
Sehr gern gesehen bei den Förstern, oder?
Naja, die ganze Forstwirtschaft und auch die Holzverarbeitung ist auf Fichte ausgerichtet. Die ganzen Sägewerke sind auf Fichten ausgerichtet. Der ganze Markt ist auf Fichte ausgerichtet. Man kann mit Birke wunderbare Sachen machen. Ja? Mhm. Man kann mit Eiche, mit Buche, mit Tanne wunderbare Sachen machen. Da muss sich die ganze Branche sozusagen umorientieren, weil die Fichte als Brotbaum, so wie in den letzten 200 Jahren, das wird sich aufhören im Laufe der nächsten Jahrzehnte.
Einfach auch wegen dem Wasser, oder? Wir haben vorher schon kurz geredet über das Wasser. Das ist halt ein Thema, dass natürlich das Wasser nicht mehr wird und die Fichte sehr flachwurzelt und dadurch dann auf Dauer hier keinen guten Lebensraum hat.
Das ist leider, muss man der Realität einfach ins Auge schauen. Und ob man das will oder nicht, das Zeitalter der Fichtenplantagen hier im Tiefland, das geht zu Ende. Ja, man sieht das in Deutschland schon, das sind 600.000 Hektar Fichtenpflanzungen, sind da schon kollabiert. Das sind jetzt tote Flächen, kahle Flächen, die haben Riesenprobleme, auf diesen Kahlflächen wieder Wald hochzukriegen. Und da weiß man, die sind uns ein paar Jahre sozusagen voraus, weil Deutschland ist trockener, das ist weiter weg von den Alpen, die haben weniger Niederschlag. Aber bei uns ist wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklung zeitverzögert zu erwarten. Und da haben wir jetzt noch 10, 20, 30 Jahre Zeit, dass wir sozusagen die Kurven kratzen. Mhm. Und das sollten wir jetzt mit großer Energie angehen.
Mhm. Und wir kommen jetzt wieder zurück zu ein bisschen was Schönerem sozusagen, wieder zurück zum Wolkenspiegel. Vielleicht gibst du uns dann ein bisschen Tipps, wann ich jetzt den Wolkenspiegel entdecken möchte und mich mit dem befassen möchte. Wo fange ich an?
Naja, das Thema Granit ist natürlich ein Riesenthema in der Blockheide. Wir sind jetzt da gerade in der Nähe von Gmünd. Die Blockheide hat unglaubliche Granitformationen. Also da kann man sich diesen ganzen Formenreichtum anschauen. Da stehen zum Teil Granitblöcke mit einer winzigen Auflagefläche auf anderen Granitblöcken drauf. Und man glaubt, man kann die zum Wackeln bringen. Daher gibt es auch den Begriff des Wackelsteins. Manche kann man tatsächlich auch bewegen, weil die nur auf so wenig Fläche aufliegen. Ja. Dann gibt es sozusagen auch im Raum Groß-Gerungs gibt es auch einige dieser Granitschauplätze, die auch touristisch erschlossen sind. Zum Beispiel die Weltkugel, das ist ein fast kreisrunder, riesiger Granitblock, der da im Oberrosenauerwald im Wald steht. Cool. Oder die Opfersteine direkt bei Groß-Gerungs. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wunderschöne Granitlandschaften sind auch im Kamptal zu sehen, also diese Schluchten, ich habe schon erwähnt, der Höllfall, der Lohnbachfall, die große Schlucht, das Schütt bei Rabottenstein. Also da kann man sich an Granit erfreuen und sich daran erfreuen, dass man hier eines der ältesten Gesteine aus der Tiefe in ganz Mitteleuropa erleben kann. Granit ist uralt und kommt ganz von tief unten. Also man kann auch, wenn man ein bisschen esoterisch interessiert ist, kann man sich auch vorstellen, was da für eine potenziell für eine Energie da drinnen ist. Mhm. Ja, das ist im Waldviertel sind diese Themen, ja, Kraftplätze und so weiter, ja, sehr beliebt, das ist ein großes Thema. Und ich persönlich habe da schon spirituelle Erlebnisse auch manchmal, wenn ich diese uralten, wilden Orte erlebe. Ob das jetzt die Granitlandschaften sind oder auch die Urwaldreste oder Moore, das ist was Archaisches, wo man die Schöpfung einfach spürt.
Aha. Wer ist denn der ideale Gast für eine Wanderung im Waldviertel? Was würdest du sagen? Wer braucht das ganz besonders?
Ich denke, ganz besonders wichtig werden es wahrscheinlich die Einwohner der großen Städte brauchen, weil in Zukunft, wenn es dort wahnsinnig heiß ist, ja, dann ist das Waldviertel erfrischend.
Mhm. Ja. Sommerfrische.
Sommerfrische im besten Sinn. Ich kann mich erinnern, wie ich mit dem Andi Schwarzinger über dieses Naturerlebnisprojekt gesprochen habe und gesagt, wie sollte das Wort Sommerfrische wieder auspacken?
Das ist eigentlich ein schönes Wort.
Hat jetzt eine neue Bedeutung, weil Frische heißt jetzt nicht nur, dass man sich sozusagen geistig erfrischt und erholt, sondern es ist kühler. Im Waldviertel ist es kühler, aufgrund der Wälder, aufgrund der Moore. Man hat diese ganzen Flüsse und Teiche, wo man auch baden kann. Das heißt, liebe Leute, wenn es heiß ist, in Wien und in Linz und in St. Pölten und wo auch immer, packt zusammen, fahrt ins Waldviertel, man kann auch mit Öffis anreisen und verbringt euren Urlaub hier. Nicht nur einen Tagesausflug, sondern am besten 2 Wochen. Und geht es den Bärentrail, geht es den Teiertalwanderweg, geht es den Lebensweg. Da gibt es einige wunderbare Weitwanderwege, wo man auch von Ort zu Ort gehen kann und übernachten kann. Oder am Bärentrail gibt es Services, da kann man 5 Tage in einem Quartier sein und wird in der Früh dann geschattelt vom Quartiergeber und am Abend wieder abgeholt. Das heißt, man geht nur mit kleinem Gepäck. Ja. Auf anderen Wegen gibt es auch Gepäckstransportmöglichkeiten. Also man kann das sehr, sehr komfortabel und sehr entspannt machen und wandern im Waldviertel ist einfach wunderbar. Das ist völlig entspannt. Man braucht keine Angst zu haben vor irgendwelchen, keine Ahnung.
Grizzlybären.
Mammuts und Co.
Auch die paar Wölfe, die da herumlaufen, sind für Wanderer keine Gefahr. Sie machen eher die Landschaft spannender. Weil es gibt diese Tiere jetzt wieder. Wie ich da aufgewachsen bin, gab es das alles nicht. Jetzt gibt es wieder Seeadler und jetzt gibt es wieder Luchse und es gibt ein paar Wölfe, die da ab und zu durchziehen. Das macht die Landschaft spannender. Wenn man diese Tiere wieder hat, dann ändert sich der Geschmack und das Gefühl in der Landschaft.
Und das Ganze kann man natürlich auf www.waldviertel.at/wandern sich genauer anschauen und dort alle Informationen zum Wandern im Waldviertel finden und natürlich auch zu allen Destinationen, zu allen Unterkünften und ja.
Vielleicht noch ein Tipp für alle Hobbyfotografen, du bist ja Fotograf, auf was muss man denn achten, um ein wirklich schönes Naturbild zu machen?
Naja, das Wichtigste ist, dass man mal schaut, dass man die Motive sieht, dass man mit offenen Augen durch die Landschaft geht und man sieht, okay, das ist eine interessante Steinformation, ein interessantes Baummonument oder ein Wasserfall oder Blüten. Man muss die Motive finden und da muss man schauen. Und da kann man sich auch dabei behelfen, dass man einmal schaut, was fotografieren andere Fotografen und schaut dann, dass man ähnliche Motive auch erkennt, wenn man draußen unterwegs ist. Ja. Aber wer das noch intensiver erforschen will, dann kann ich sagen, ich mache auch Fotowanderungen. www.bärentrail.at gibt es Fotowanderungen, die ich auch begleite. Es gibt auch andere Fotografinnen und Fotografen aus dem Waldviertel, die Fotowanderungen anbieten zu sehr schönen Naturschauplätzen. Ich mache auch in Zusammenarbeit mit der Welterbezentrum Wachau gibt es auch Fotowanderungen und ich bin persönlich als Coach und Begleiter für Fotowanderungen natürlich auch gerne zu buchen. Also wer Interesse hat, tolle Schauplätze zu sehen, meine Website www.schikofer-photography.com. Ich stehe bereit, ich kann euch Plätze zeigen und ich kann euch ein bisschen zeigen, wie man das fotografiert.
Was muss man da mit haben? Ein Makro und ein Mikro oder wie funktioniert das dann? Muss man auch was für kleine Käfer mit haben?
Es kommt davon, was man fotografiert. Bei meinen Fotowanderungen sind teilweise haben die Leute nur die iPhones mit, ja, weil die mittlerweile auch hohe Auflösungen haben und da kann man auch verschiedene Brennweiten einstellen etc. Also das ist mittlerweile interessant, auch mit dem iPhone zu fotografieren. Aber natürlich, wenn man ein Tele, ein Weitwinkel und ein Makroobjektiv dabei hat und im Wald besonders wichtig ein Polarisationsfilter und ein Stativ, weil gerade im Wald, wenn es ein bisschen dunkler ist, verwackelt man das oft. Man kann das nicht aus der Hand fotografieren. Oder mit dem Wasser Langzeitbelichtungen zu machen, wo man dann diese verwaschenen Fließformen des Wassers kriegt. Also da ist ein bisschen Ausrüstung schon hilfreich, dass man solche Fotos machen kann.
Cool.
Ja, das war natürlich jetzt super spannend. Vom früheren Mount Everest jetzt zum Wolkenspiegel, das müssen wir uns unbedingt anschauen. Und die früheren 8000 alle erklimmen, Pascal.
Genau, wir erklimmen sie und wir machen uns bald wieder am Weg weiter ins Waldviertel. Aber vorher gibt es noch immer unsere bewährten Fragen. Was macht für dich einen echten Waldviertler aus, Matthias?
Einen echten Waldviertler.
Oder eine Waldviertlerin.
Genau. Tja, Waldviertler sind herzlich, manchmal ein bisschen scheu, manchmal ein bisschen zurückgezogen, manchmal ein bisschen depressiv und sagen, ja, das wird eh nichts und das braucht gar nicht erst probieren. Ja. Aber wenn man ihr Herz erobert hat und sie Herz und Tür öffnen, dann sind es die besten Freunde, die man haben kann.
Ja, das ist Wahnsinn, gell? Wie ähnlich die Antworten immer sind.
Das kommt immer aufs selbe aus.
Das ist wirklich, man muss dem schon mal auf den Grund gehen und die Waldviertler da kennenlernen, dass man versteht, was alle sagen und es ist ja wirklich so.
Es ist die Wahrheit. Und natürlich für dich jetzt ganz spannende Frage, was macht für dich das Waldviertel aus Region so besonders? Was ist denn deine Highlights in der Region?
Naja, ich bin da aufgewachsen. Insofern habe ich unendlich viele Erinnerungen, ja, an Ausflüge, Badeausflüge als Kind, an das Klettern auf den Granitfelsen, an meine erste Entdeckung eines Urwalds im Kamptal unten und an die vielen kleinen magischen Orte, die es hier gibt. Ja. Und dazu kommt dann noch die Erinnerung an, ich weiß nicht, Sommerabend im Waldviertel, wenn es ein bisschen kühl wird. Ja. In Wien hat es das nicht, da ist heiß. Und die ganze Nacht heiß. Ich lebe in Wien in Hitzing, da kommt auch mal ein bisschen Luft vom Wienerwald rein. Auch das Waldviertel hat angenehm kühle Abende. Ja, da kann man draußen sitzen, man riecht das Heu, man riecht die Gewächse. Grandios.
Hört die Vögel.
Paradies, ja, Paradies. Und das sind so die prägenden Erinnerungen. Oder wenn man in der Früh im Winter rausgeht und man riecht den Schnee. Ja, das sind intensive Erlebnisse und das, ja, das habe ich nur da.
Schön gesagt.
www.waldviertel.at/wandern, wenn ihr den Wolkenspiegel mit oder ohne Fotoapparat erkunden wollt, gern auch mit Matthias als Guide. Danke, dass du dabei warst, Matthias.
Ich danke euch.
Und wir hören uns wieder bei A Waldviertler.
Drei Leid.
A Waldviertler, drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.
Wir sagen ein großes Dankeschön
an Bund, Land und Europäische Union für die Unterstützung unseres Podcasts.